Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, Ihrem Lieblingspodcast mit
Benita Goodman,
Tobias Waniek
und Florian Schwarz. Das Thema Liebe spielt auch in dieser Folge eine Rolle. Wir knüpfen direkt an die vorige Folge an. Das machen wir diesmal wirklich sozusagen als Doppelpack. Da ging es um die beginnende Liebe von Benita zu England, mit 16 beginnend in London, über das Studium, in dem wir gleich weitermachen. Und Tobi, du hast es aber nochmal mit einem bayerischen Namen.
Ja, das ist unsere Herzhal-Folge Nummer 2. Wir haben also gerade vorher eine Herzhal-Folge schon gehabt und jetzt gehen wir in diesem Modus weiter und wollen uns aber ja heute auch mit dem Königshaus
unbedingt
beschäftigen.
Da hatten wir letztes Mal die Frage aufgeworfen, Benita, ob denn auch die Monarchie mittlerweile der Briten zu ihrer Monarchie, die Liebe zur Monarchie, ob die erkaltet, aufhängend an dem großen Interview, das gerade durch die Presse geht. Ein Interview mit zwei Royal Ex-Mitgliedern und einer sehr bekannten Moderatorin. Wir dürfen aus rechtlichen Gründen die Namen nicht nennen.
Dürfen wir nicht?
Doch, dürfen wir natürlich
haben
schon.
Haben wir die Rechte?
Okay. Nee, wir haben keine Rechte, aber Namen darf man ja trotzdem nennen.
Wir nennen sie einfach, glaube ich.
Aber ich habe alles schon vergessen.
Wir nennen sie, aber jetzt die Frage, und das ist auch der Bestandteil dieses Podcasts, dass wir erst noch mal schnell in dein Studium einsteigen. Wir waren, du bist Anfang, Mitte 20 und studierst in England Wirtschaft und Politik und Geschichte.
Ja, Politik und Geschichte, hauptsächlich Wirtschaft eigentlich gar nicht.
Also es ist eine Hochschule, die
ja, London School of Economics.
Aber Economics
ja,
habe ich jetzt
deswegen
laienhaft
denkt man,
übersetzt.
Also sie heißt aber eigentlich London School of Economics and Political Science. Das wird nur immer unter den Teppich gekehrt.
Okay, und du hast dann eben die zweite Hälfte.
Ich habe die zweite Hälfte besetzt. Ich habe da studiert. Ich würde jetzt ganz gern die Entwicklung meiner Liebe zum Land dann nochmal später beleuchten, vielleicht in einem weiteren Podcast, weil ich über die Royals, die du gerade ansprachst, und ob eben die Liebe der Engländer zu ihren Royals langsam erkaltet, das finde ich auch sehr interessant. Dieses Thema vor allem, weil ich mich in diese königliche Familie echt tief eingearbeitet habe, weil mein erster Job nach meinem Studium war nicht in London, sondern in Berlin am Deutschen Historischen Museum als wissenschaftliche Mitarbeiterin bei einer Ausstellung, die sich mit dem deutschen und englischen Königshaus, nämlich den Verflechtungen, die hieß Vicky and the Kaiser. Victorian Albert oder Vicky and the Kaiser, ich habe vergessen, wie sie genau hieß.
Vicky von Victoria.
Nee, Vicky von Victorias Tochter. Ja. Wie eng die eben verwickelt sind. Ja. Was auch wiederum interessant ist, wenn man zum Beispiel die deutsch-englische Feindschaft im 20. Jahrhundert, also durch die Kriege, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg, also wir haben die Engländer vielleicht immer bewundert und geliebt, aber die Deutschen wiederum in England, also wirklich einen schlechteren Namen kann man sich kaum erarbeiten, als die Deutschen sich dort erarbeitet haben. Was wiederum für die Monarchie etwas problematisch war, denn das war ja eigentlich eine deutsche Familie. Die Queen Victoria, die in 1839 oder so auf den Thron kam, war eine deutsche Prinzessin und zwar die einzige sozusagen, die nächste
Nachkommende.
Ja, komisch. Der Nachkomme, da gibt es jetzt Nachkommen.
Nachkommen, Nachkommerin. Kann man schon sagen.
Anyway, jedenfalls die nächste Nachkommen war Victoria, die war eine deutsche Prinzessin und die englischen Könige George 1, 2, 3, 4, die waren eben, der vierte war dann auch gestorben und zwar kinderlos, beziehungsweise die Kinder, die er hatte, sind gestorben. Und Victoria war dann die einzige, die sozusagen als nächste in der Linie auf den Thron war und so kam sie dahin. Sie konnte natürlich auch erst gar kein Englisch, das musste sie da erstmal lernen, war dann noch ein Kind, als sie nach England kam, sehr, sehr, sehr jung oder ein Kind, vielleicht war sie gerade 18, eine sehr junge Frau. Und sie wurde Königin und dann wurde ihr ja erstmal ein Mann gesucht, sie hatte ja gar keinen Mann und den brauchte sie. Und den fand für sie ihr Onkel, der König Leopold von Belgien, das war nämlich ihr Onkel. Und der schaute sich um und fand also im Hause Sachsen-Coburg-Gotha, das man damals auch das Gestüt Europas nannte, weil die nämlich überall ihre Männer hin verteilt haben in alle hohen Häuser Europas.
Die haben sich gut vermehrt.
Da fand er eben den Albert als geeigneten Passer für Victoria Und die beiden haben sich ja also anscheinend auch sofort ineinander verliebt, als sie sich das erste Mal sahen. Also sie sich vor allem in ihn, weil er eben ein dashing, beautiful Prince war, ein blonder Recke.
Also war keine Zwangsehe.
Wäre wahrscheinlich sonst eine gewesen, aber man musste sie, glaube ich, nicht mal zwingen. Und Victoria und Albert waren einfach ein deutsches Paar, also ein deutsches Prinzenpaar und dann eben englisches Königspaar, die sich dann auch sofort an die Arbeit gemacht haben und wahnsinnig viele Kinder gezeugt, also 9 Kinder oder so. Und ich glaube auch, keins ist gestorben. Haben eigentlich alle überlebt. Albert wiederum starb leider relativ früh sehr. Der hatte unheimlichen Einfluss auf Großbritannien, also zum Beispiel Weihnachten, so wie die Engländer Weihnachten feiern mit dem Weihnachtsbaum und alles ganz gemütlich. Das hat er aus Deutschland mitgebracht und dort populär gemacht.
Bis heute?
Bis heute. Und Schottland, die schottischen Kilts tragen und in Schottland irgendwie Ferien machen und in Highlands rumgurken und Hirsche erschießen, hat Albert dort populär gemacht. Die Queen hat ja ein Schloss in Schottland, Balmoral, das ist anscheinend ihr Lieblingsschloss, außer Windsor, wo die königliche Familie immer Weihnachten zum Beispiel verbringt und auch sonst, also auch natürlich die Hunting Season, also im Herbst, da rumhuntet. Mhm. Albert hatte sehr viel Einfluss und es war eben ein Intellektueller sozusagen seiner Zeit. Der hat die in England, in London, das Natural History Museum, das Victoria and Albert Museum und die Royal Albert Hall, wo jedes Jahr dann die Proms aufgeführt werden. Mhm. Das sind alles, gehen alle auf Albert zurück und dann die große Weltausstellung im Crystal Palace in London 1861 war das, glaube ich, ja. Wo eben, das war, glaube ich, die erste Weltausstellung, wo die ganze Welt, alle Nationen zeigten eben ihre fantastischen Fortschritte.
Der Crystal Palace, der dann irgendwann abgebrannt ist, genau, erstaunlicherweise, ist, obwohl aus Glas, aber ja, waren die Holzkonstruktionen.
Und Albert hat das alles organisiert und gemacht und getan und danach starb er sofort. Er hatte dann irgendwie, keine Ahnung, galoppierende Schwindsucht und starb. Und Queen Victoria war eben, deswegen kennen wir sie immer sozusagen in diesem schwarzen Kluft, weil sie seitdem dann nur noch Trauer trug. Aber sie selber ist ja erst 1899 gestorben. Also sie hat über 30 Jahre Trauer getragen. Wahnsinn. Und ihre vielen Kinder wiederum heirateten natürlich in der Welt. Zum Beispiel einer hat den Zaren geheiratet und wurde später dann umgebracht von den Bolschewiken mit Mann und Kindern. Und eine andere hat nach Hessen-Darmstadt geheiratet und eben ihre älteste Tochter Vicky hat wiederum den preußischen Kronprinz Friedrich geheiratet. Und Vicky kam 1854 oder so nach Berlin und dachte so, Gott, wo bin ich eigentlich hier gelandet? Das ist ja echt die letzte Wüste. Berlin war ein paar Garnisonen und Sand und dann irgendwie so ein Schloss da, das was jetzt unter den Linden ist, das Stadtschloss. Ja. Und in dem Schloss gab es nicht mal irgendwie ein Badezimmer. Und das war sie, also anders als wir jetzt die britischen Badezimmer kritisch betrachten, kam sie aus irgendwie mit fantastischen Badezimmern ausgestatteten englischen Schlössern und hat sich gedacht, das ist ja wirklich unerträglich hier und hat sich erstmal dran gemacht, da bisschen zu modernisieren.
Sanitäreinrichtungen.
Sanitär und damals Wilhelm der Erste und der war ja doch also König von Preußen und eben Bismarck herrschten da und es war also alles so ein bisschen sehr reaktionär für ihren Geschmack und auch ihr Mann Friedrich, der eigentlich ein Reformer war. Die beiden haben ein ziemlich unglückliches Leben sozusagen politisch geführt, weil eben Wilhelm der Erste uralt wurde. 1888 starb, dann kam Friedrich auf den Thron und starb nach 100 Tagen. Und dann kam der Sohn, nämlich Wilhelm II. Mhm. Und Vicky war schon wieder absolviert.
War schon wieder absolviert,
ja. Also extrem enge Verbindung dieser beiden Länder im Königshaus. Und die dann später, also unter Wilhelm II., der dann der König und dann Kaiser war, also Deutschland war ja dann schon vereint, der war dann Kaiser. Sein Vetter wiederum, Edward VII., der Sohn von Queen Victoria, der Enkel von Queen Victoria ist es. Es war sein Vetter. Und die beiden waren sehr, sehr, hatten eine große Konkurrenz. Also zumindest Wilhelm hat es so empfunden, dass also der Edward immer, das war auch ein wahnsinniger Schürzenjäger und so, dass der immer Schürzen jagt und auch immer die Segelregatta gewinnt. Und das fand der Wilhelm total scheiße. Und außerdem, dass der natürlich über ein riesiges Weltreich herrschte. Weil er war ja die Engländer haben alles kolonialisiert und im Reich von Edward ging die Sonne nie unter. Aber in Berlin ging sie halt doch leider dauernd unter. Und daher dann, also sozusagen populärpsychologisch wird da immer gemutmaßt, auch Wilhelms Drang ungefähr, also Platz an der Sonne, und wir brauchen auch Kolonien und wir müssen uns da auch aufmandeln. Ja. Und dann letztendlich eben, wie das dann alles zum Ersten Weltkrieg führte, wobei jetzt da ja man etwas weiter ist, das war jetzt nicht unbedingt nur seine Schuld, aber sozusagen die unglücklichen Verstrickungen und auch persönlichen Animositäten oder Konkurrenzverhältnisse, die eben dazu auch führten, dass der Erste Weltkrieg so ausbrach, wie er ausbrach. Und nach dem Ersten Weltkrieg haben die dann gemerkt, die hießen ja House of Sachsen, also Sachse-Coburg-Gotha, also Sachsen-Coburg-Gotha, die englische Königsfamilie. Und es war noch während des Weltkriegs, haben sie dann sich überlegt, es ist irgendwie nicht so günstig, wenn wir einfach einen deutschen Nachnamen haben. Mhm. Und dann haben sie sich eben in Windsor umgenannt.
Ach so.
House of Windsor. Also das House of Windsor gab es überhaupt nicht.
Das gab es gar nicht.
Nee, Windsor ist ein Schloss. Halt
ja, ja. Außerhalb aber Norden. Es ist aus dem Schloss heraus.
Haben sie überlegt, was machen wir jetzt? Haben wahrscheinlich im Telefonbuch geblättert.
So. Smith ist nicht weil so, passt nicht so.
Alle Nachnamen, ja, die sie sozusagen zur Verfügung hatten, waren unpassend, weil deutsch.
Es ja war nicht nach dem Krawattenknoten benannt, der wurde erst später nach dem Königshaus
benannt. Der wurde dann erst nach dem Königshaus benannt.
Und die Liebe des britischen Volkes über diese Epoche, die du gerade angerissen hast, wie war da das Verhältnis zwischen Royals und dem britischen Volk?
Ich glaube, damals, also zur Zeit natürlich der Victorianer, die ja also nach Victoria heißen, und dann auch die Edwardians. Also in England werden die Zeitepochen immer nach König, also Georgian, Victorian, Edwardian, davor noch Elizabethan benannt. Das war einfach eine ganz klare, überhaupt nicht hinterfragtes Arrangement mit einer ganz starren Klassengesellschaft, die sich eben am Königshaus aufhängte, wobei es natürlich englische Adelsfamilien gibt und landbesitzende Familien, die schauen auf die Windsors herab als totale, da auf der Brennsuppen dahergeschwommene neureiche Heinis, weil die selber sich eben auf 1066, als England das letzte Mal, das letzte Mal irgendwelche
Krieg verloren hat.
1066. Ja,
1066, genau. Als das letzte Mal England wirklich erobert wurde von irgendjemand anderem. Und da sind die eben, darauf beziehen die sich noch und sagen, irgendjemand, der erst 1700 oder weiß nicht, 1600 hierher gekommen ist, die Georges, also die sind ja Hannoverianer, die George-Könige sind alles die Hannoverianer. Also deswegen auch hier unser Prügelprinz Wilhelm, wie heißt der, Ernst August?
Ernst August, ja.
Das ist ja, deswegen ist der eben auch immer in London gewesen und hat dem gehört da wahnsinnig viel und so. War ein völlig unhinterfragtes, glaube ich, sozusagen Konstrukt. Dann haben sie eben rechtzeitig ihren deutschen Nachnamen zu einem englischen umgewandelt und dann kam der, ein bisschen später, der Zweite Weltkrieg, und davor kam ja aber die Abdication Crisis, also als Edward der Achte, der sich dann eben in Wallis Simpson verliebte, in die amerikanische, geschiedene Amerikanerin, ja, Wallis Simpson. Und das war eben verboten, weil erstens ist geschieden und ich glaube, sie war katholisch. Bin ich jetzt gar
und
nicht so sicher,
aber
ich
glaube,
sie war eine bürgerliche. Also, das hätte man eventuell noch, hätte man das noch durchgehen lassen können, aber dass sie eben geschieden war und katholisch und amerikanisch sowieso, also das Letzte. Und der Edward war ja schon auf dem Thron und hat tatsächlich eben abgedankt, weil er diese Frau so liebte.
Aus
und
Liebe,
das war eine Riesenkrise, also eine Riesenkrise der Monarchie.
Aber das Volk hat es verstanden.
Ich glaube, ich weiß gar nicht, ob das Volk da so wahnsinnig viel Verständnis dafür gezeigt hat. Also die Monarchie selber, also die königliche Familie hat es als riesige Bedrohung ihrer Legitimität auch, ja, weil wenn du einfach abdanken kannst, warum wirst du denn dann auch automatisch auf den Thron gehoben sozusagen?
Ja,
das ist ja in sich dann nicht mehr sehr logisch.
Das ist ja kein Wunschkonzert.
Nee, ist kein Wunschkonzert. Also
Monarchie.
Er dankte ab. Sein Bruder eben, George V., der Stotterer, den wir ja auch jetzt alle kennen.
Von der King's Speech.
King's Speech, ja. Der wurde König und seine Frau ist eigentlich die erste sozusagen, das ist eine Schottin. Also die Queen Mom, die wir noch so als Queen Mom kannten, das war eine Schottin. Und die war eigentlich die erste, die dann wieder wirklich sozusagen britisches Blut da reingebracht hat. Ja.
Und die war extrem beliebt.
Die war sehr beliebt und die haben sich im Krieg eben sehr beliebt gemacht, weil die zum Beispiel im Buckingham Palace geblieben sind während des Blitz, während der Bombardierung Londons durch die Luftwaffe, sind die eben nicht aufs Land geflohen, sondern sie hat gesagt, wir bleiben hier und wir teilen sozusagen das Leid des Volkes. Buckingham Palace wurde auch ein bisschen beschädigt.
Ein bisschen getroffen, ja.
Und sie sind dann zum Beispiel im East End, in der sozusagen industriellen, sehr armen Gegend London, sind sie dann da durch die Bombenkrater, also haben sie mal besucht, da die zerbombten Häuser. Und das hat deren Ansehen also unglaublich gefestigt und betoniert und wurde ihnen nie vergessen und dass sie da so unheimlich stark waren und das dem Volk so nah und so. Also Queen Mother ist also immer extremely beliebt, sie war auch, glaube ich, zwar ständig betrunken, aber.
Genau, der Whisky war auch ihr Lebenselixier und sie wurde sehr alt. Ja.
102 ist sie,
glaube ich. Und wir kommen zu Elisabeth II. Und wir kommen so langsam eben, um es ein bisschen zu beschleunigen, in Richtung der jetzigen Königsfamilie.
Genau. Und dann gab eben Diana und die Geschichte von Princess Diana, die kennen wir nun auch alle. Und der Klar. Tod von Princess Diana, das war eben wirklich eine riesige Krise, weil die Queen auch damals sozusagen einfach, also wie man auf Englisch sagt, tone deaf. Also sie hat einfach nicht verstanden, glaube ich, was da im Volk, ich meine, das Volk ist in Hysterie ausgebrochen, wirklich in absolute Hysterie, also heulende Leute auf der Straße und Blumenmeere abgelegt.
Blumenmeere an alle dem total Town vom Buckingham Palace.
Das verzweifelt.
Also phänomenal erzählt in The Queen mit Helen Mirren.
Genau.
Großartiger Film, genau Leute, über diese Zeit, Tony Blair damals.
Leute, die du kennst eigentlich, wo das sind doch irgendwie ganz aufgeklärte, normale Menschen, die also wirklich verzweifelt waren, dass Diana also gestorben ist. Ich dachte, also sagen wir, also so toll, ich weiß nicht, war ein Riesending. Ja.
Herzalfolge, die Königin der Herzen.
Also sind, ja eben. Und,
Prinzessin.
Und
Prinzessin
ich der war Herzen. Nicht vielleicht jetzt, was du vorher auch, dieses Thema mit Frau Simpson, das war wahrscheinlich jetzt im Nachhinein natürlich auch nochmal verklärt, sodass man gesagt hat, das ist eigentlich auch eine tolle Liebesgeschichte, dass er sogar sein.
Ja, das wird nicht so, rezipiert.
Das ist so
totaler Verräter und sie war einfach ganz fies und er hat sich voll aber von ist so einer.
Eigentlich so von der Herzseite her.
An sich ja. Ist
eigentlich sehr romantisch
ja
auch.
An sich ja, aber in England wird das gar nicht so gesehen.
Nicht so,
Und die zwei Söhne von Lady Di kommen jetzt langsam ins Blickfeld.
William und Harry kommen ins Blickfeld und William ist ja eben artig verheiratet mit seiner Kate und Harry, der etwas länger brauchte und dann eben Meghan Markle kennenlernte, die ja nun auch eine geschiedene Amerikanerin ist.
Mhm. Und, da wiederholt sich die Geschichte.
Wiederholt sich die Geschichte, aber Harry ist das natürlich heißt, nicht in der Thronfolge, sondern er ist vor allem jetzt seit William Kinder hat, also es gibt ja erst noch Charles, dann William, dann seine drei Kinder und dann Harry, also er ist der sechste in der Linie sozusagen. Da müssen schon viele mit dem Flugzeug abstürzen, dass er jetzt dann König werden müsste demnächst. Mhm. Und Harry lernte Meghan Markle kennen, erstmal natürlich heimlich, aber sehr schnell haben sie sich dann doch in der Öffentlichkeit gezeigt und das hat Harry neulich gerade in einem Interview mit James Corden eigentlich sehr interessant, fand ich, gesagt, wenn wir irgendjemand daten, also wir Royals, er meint jetzt sich und seinen Bruder, also dann ist es genau anders. Erst trifft man sich privat heimlich quasi vom Kamin und dann geht man in eine Bar oder so, ja, weil man, sobald du einen Schritt vor die Tür gesetzt hast,
ist es aus. Da kommt wieder die Yellow Press.
Ja,
nicht nur die Yellow Press.
Da würde jeder wahrscheinlich sein Handy zücken und sagen, ui, super, und dann posten und dann so, ja. Also das, jedenfalls Harry lernte Meghan kennen und das war, am Anfang waren die, war da also zumindest ein ziemliche, fanden es alle ja, es eigentlich war ziemlich toll, weil sie ja unheimlich gut aussehende, charmante und accomplished junge Frau und alle hatten Suits geschaut und
genau.
Alle fanden sie toll. Und die beiden eben irgendwie
heirateten prunkvoll?
Heirateten dann doch ziemlich schnell sehr prunkvoll. Und da war ja natürlich schon, also haben schon viele geunkt, ob das gut gehen kann. Ja, also das kann eigentlich gar nicht gut gehen. Schon allein, weil sie, als weiß nicht, wie alt war sie da, 36 oder was, völlig accomplished, self-made woman, ja, dann in diese absurde Institution reinzuheiraten.
In The Firm.
Ja, also die nennen sich, glaube ich, selber nicht The Firm, aber man darf ja nicht vergessen, es gibt die Familie und es gibt die Hofschranzen. Und die Hofschranzen sind natürlich die viel schlimmeren wahrscheinlich. Die Familie selber, keine Ahnung, die macht halt, was sie so machen. Ja. Die Hochzeit war prunkvoll und schön, aber kurz drauf ging es schon dann den Bach runter. Also es ging wahnsinnig schnell.
Wie man ja auch, das habe ich jetzt erst erfahren, ich bin da auch nicht immer so up to date, dass die, das haben sie, glaube ich, auch in dem Interview oder in dem Zusammenhang jetzt gesagt, dass sie eigentlich ja schon vorher geheiratet haben im stillen Kämmerlein.
Stimmt.
Und
ja.
Dass das eben tatsächlich nur eine Inszenierung war.
Ja, ja, stimmt.
Und das nimmt natürlich auch nochmal so ein bisschen den.
Nimmt noch die Romanze so ein bisschen raus.
Ja,
also sie haben, glaube ich, nach dieser wirklich ja sehr schönen und ja prunkvollen, schönen Hochzeit, danach sind sie eben in Frogmore Cottage eingezogen. Nee, erstmal sind sie in Kensington Palace eingezogen. Das ist ein Palast in London, in Kensington am Hyde Park. Da wohnen alle möglichen so Minor Royals, also so kleinere Royals. Da wohnt zum Beispiel auch der Duke and Duchess of Kent zum Beispiel, wenn sie in London sind. Das sind die in Wimbledon immer früher den,
stimmt, die immer den Pokal vergeben haben.
Und,
so.
Und dann wohnt da, was weiß ich, William und Kate wohnten da auch oder wohnen da auch. Und wenn sie in London sind und so weiter. Und da sind die dann eingezogen. Und Frogmore Cottage ist in Windsor eine Cottage, die ihnen dann von der Queen geschenkt wurde. Und die wurde dann eben renoviert mit Millionen Pfund Aufwand. Natürlich sind das sozusagen Steuergelder. Ja. Und da ging es dann schon los. Also was dir überhaupt einfällt, dass die da mit Millionen von Steuergeldern ihre bescheuerte Cottage da...
Sind nicht alle Royal-Ausgaben Steuergelder?
Nicht alles. Also die haben jedes Jahr kriegen die sozusagen so ein Stipendium, also das ist, dürfen sie ausgeben. Und dann, die haben selber genug noch auf der hohen Kante.
Also klar, Ländereien,
und die viele,
Privatvermögen.
Ja, Privatvermögen.
Also, aber das reicht nicht. Die Rendite aus dem Privatvermögen reicht nicht, um den Royal Lifestyle zu...
Sie haben es dann zurückgezahlt. Die haben dann diese, 2,6 Millionen haben sie dann zurückgezahlt, um zu sagen, nee, okay, dann zahlen wir es halt selber. Aber da war der Zug schon abgefahren.
War das der Beginn von Maxit?
Ja, es fing wahnsinnig schnell an. Alles, was sie machte, wurde sozusagen negativ konnotiert. Also wenn irgendwie Kate erschien in einem Mantel in Grün, dann ist das so herrliches Grün. Und wenn sie in einem Mantel von Grün, ja, also der grüne Mantel, was will sie uns, uns damit sagen? Ja? Und als sie dann schwanger war, wenn sie so mit Hand auf den Bauch, macht man ja gerne als Schwangere, hieß es, also Meghan macht Virtue Signaling, also sie zeigt sozusagen so, ja, schaut mal her, ich bin schwanger, wogegen, wenn Kate das macht mit ihrem Bauch, sagt, Kate legt liebevoll ihre Hand auf ihren schwangeren Bauch.
Oh,
das war wirklich so, also
wie
wirklich,
böse.
Wirklich perfide und widerlich. Und
die Gossenpresse.
Wenn du da einmal sozusagen auf dieser Linie dann da bist, dann da ist kein Entkommen mehr. Und ich glaube, die wusste überhaupt nicht, wie ihr geschieht. Also,
und das gipfelte ja jetzt nochmal, um es wirklich anzusprechen, in diesem großen Interview, das gerade durch die Welt geht.
Ja, mit Oprah. Wir sind dann nach Kalifornien gezogen, eben auch sehr publikumsträchtig nach Kalifornien gezogen, haben sozusagen auf ihre Royal, sie haben den Titel, aber zumindest Meghan auf jeden Fall darf ihren Titel nicht benutzen. Ja, also Her Royal Highness darf sie nicht mehr benutzen. Harry ist natürlich ein Royal Highness, egal was, weil jetzt ist er eben einfach. Aber er soll, glaube ich, auch damit nicht hausieren gehen. Und das verstehe ich so ein bisschen, weil sie hatten ja dann schon so einen Instagram-Account irgendwie, weiß nicht.
Stimmt, der hieß auch noch so.
Irgendwie so Royal something gearbeitet. Or others. Und ich meine, dann damit irgendwie Badeshampoo zu verkaufen oder, keine Ahnung, Pantoffeln damit mit deinem Royal Title, das finde ich auch ein bisschen
umstritten. Denn der Plan ist ja von den beiden eben selbstständig zu werden, auch finanziell unabhängig zu werden. Aber was hat das nochmal mit der Liebe der Engländer zu jetzt diesem jungen Prinzenpaar?
Die Liebe der Engländer zum jungen Prinzenpaar ist, das Land ist auch etwas gespalten in pro Harry und Meghan und against und auch interessant sehr an Brexit-Lines. Auch Brexiteers hassen Meghan und sozusagen die Entspannteren sind mehr Pro-Meghan. Also da ist auch eine Schnittmenge. Aber wirklich viele Leute, auch die sonst eher entspannt sind, also eine Meghan ist das allerletzte und die hat also den Harry da sich gekapert und ist diese Woman on the mend oder die weiß genau, was sie will und jetzt hat sie sich den gekrallt und ist eiskalt und so weiter. Ich finde eigentlich Harry und Meghan ziemlich gut. Ich muss allerdings sagen, dass ich dem auch keine große Zukunft einräume, weil der Harry irgendwann verrückt wird in Kalifornien. Ich meine, was will der da? Alles immer nur schönes Wetter und gute Laune. Das ist der nicht gewöhnt.
Und Stau.
Das wird er nicht aushalten. Ich glaube, das.
Daran wird es scheitern, meinst du?
Ich glaube, daran wird es scheitern.
Da kann er jederzeit zurück und in Schottland jagen gehen.
Ja, das kann er ja nicht. Der kann ja nichts unerkannt und heimlich und so machen und natürlich. Er
verkleidet.
Es müsste dann ja wieder was Offizielles sein, also wenn er wieder zurückzieht.
Als William verkleidet.
Wenn er zurückzieht, dann muss er wieder sozusagen, was macht er denn? Dann muss er sozusagen als staubessendes, armes Ding da wieder ankommen.
Zu Kreuze kriechen.
Zu Kreuze kriechen.
Aber waren sie nicht auch erst in Kanada?
Aber ich glaube, da ist es so langweilig, dass sie das... Sie haben halt auch, ich glaube auch Meghan hat dann gemerkt, wenn ich mit dem Mann verheiratet bin, dann gibt es nirgends auf der Welt, wo ich einfach noch leben kann, ohne dass 200 Fotografen vor meinem Haus hängen, egal wo. Australien, Neuseeland, Afrika, das sind alles Kolonien gewesen. Also vielleicht kennt sie sich in das andische, in die andische
Hochebene. In Los Angeles haben natürlich die Paparazzi ja sehr viel zu tun.
Haben viel zu tun,
Da kann nicht alle immer sich auf die konzentrieren.
Aber die finden es natürlich, so einen englischen Prinzen ist für einen Amerikaner natürlich schon mal was anderes auch.
Und es wird ja ironisch schon besprochen, dass die jetzt für ihr Geld auch arbeiten. Das ist für Royals relativ ungewöhnlich. Dieses Paar wird eben auch jetzt nach diesem Interview sehr genau beobachtet werden. Und wir beobachten das, würde ich sagen, auch weiter, oder?
Und ja, und die Engländer beobachten es mit deutlich erkalteter Liebe. Und man, jetzt Prinz Philip ist ja gerade operiert worden, er ist 99, also das, der ist, glaube ich, wirklich pfeift aus dem letzten Loch, der Gute. Und wenn er das Zeitliche segnet, denke ich mal, die Queen wird es nicht mehr lange aushalten, weil diese beiden, ich weiß nicht, seit 75 Jahren verheiratet sind.
Wird sie übergeben an Charles?
Nee, sie übergibt bestimmt nicht, sie muss sterben. Also freiwillig übergibt sie sicher nicht an Charles. Aber dann kommt Charles und der wird ja auch sehr kritisch beäugt, weil er halt für die Engländer... Ja, gleich William wird natürlich öfter diskutiert, aber ich glaube, Charles will halt auch mal gerne.
Ja, eben, spannend. Und er ist ja auch dran.
Also, er ist auch dran und außerdem hat er, aber die Engländer finden den halt schon wieder, weil es ja so ein Öko-Prinz und das finden sie alles saublöd.
Also zu Brexit. Ach so, es wird nicht so gutiert,
nee, gar nicht.
Dass er da mit irgendwelchen Organic-Keksen, ich habe auch schon mal diese Kekse gegessen, die sind ganz köstlich.
Ja, wunderbar. Ja,
der ist dem viel zu intellektuell, das mögen die nicht.
Ja, und schon ein bisschen abgehoben.
Ja, abgehoben oder war das?
Ja, gut, also das war ja, glaube ich, das bei Lady Di schon. So die war irgendwie, obwohl sie
volksnah,
ja auch, sie war schon volksnah.
Also die Royals werden wir sicherlich weiter beobachten und zu dieser Brexit on Toast Podcast-Reihe immer sozusagen eine Portion Mexit vielleicht mit draufstreichen oder immer mal wieder.
Ja, auch wenn das ja, ja nur eine Facette ist. Aber hat das denn starke, das würde mich vielleicht zum Abschluss noch interessieren, hat das jetzt starke Auswirkungen, also auch gerade diese Harry-Meghan-Geschichte auf die Wahrnehmung des Königshauses? Weil eigentlich haben die ja gar nicht, die sind ja eher auch Minor Royals und nicht...
Ja, aber Harry ist natürlich schon ein präsenter Roll. Also ich meine, er ist ja auch ein fescher junger Mann und so weiter. Und ich glaube, also das hat sicher eine Auswirkung. Also im Moment ist es nicht doll. Also im Moment ist es natürlich, sind die negativ behaftet, weil ja auch William und Kate sind sozusagen die artigen Zweihänder, die alles ganz lieb machen. Aber das kann ja auch so...
Zweihänder?
Ja, so artige Zweihänder, kennst du das nicht, den Ausdruck? Die alles ganz toll und lieb machen und so. Aber das kann natürlich, es ist immer gefährlich. Also sie sind alle immer auf einer Gratwanderung unterwegs, ob sich die Presse eben gegen sie plötzlich dreht und wendet. Und klar, es gibt Republikaner. In England gibt es natürlich, aber sehr wenige. Also ich glaube nicht, das Königshaus ist in Gefahr, aber sie haben schon Rechtfertigungsdruck und vielleicht Finanzierungsdruck.
Druck auch, ja, dass sie doch vielleicht ein bisschen was selber dann aus
noch der mehr Kasse noch, als sie schon tun. Also das hat sich ja schon geändert, aber ja.
Spannend.
Jetzt sind wir...
Die Windsors.
Ja, jetzt haben wir da auch, ich fand es sehr schön, vielen Dank auch nochmal für diesen historischen Abriss, auch mal so ein bisschen besser einzuordnen. Das sitzt bei dir ja auch alles.
Ja, so als Ausstellungskurator.
Ja, da musste ich mich damals natürlich sehr gut damit beschäftigen.
Und dann sind wir jetzt eigentlich schon wieder am Ende und werden uns in der nächsten Folge mit einem ganz überraschenden Thema beschäftigen, das wir jetzt noch nicht verraten.
Richtig. Aber auch Liebe kommt wieder vor.
Liebe kommt immer mal wieder vor.
It was lovely.
Vielen Dank und darauf einen kleinen Earl Grey.
Oh ja, sofort.
Prost.
Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.